Herzlich willkommen zum Focus on Digital Workspace, dem Podcast für alle, die sich für die neuesten Entwicklungen und Trends rund um den digitalen Arbeitsplatz interessieren. Hallo, Toko.
Servus, Fabian, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Focus on Digital Workspace.
Yes.
Fabian, was haben wir heute denn Schönes vor?
Wir wollen heute das Thema DEX, Digital Experience, Digital Employee Experience, nochmal ein bisschen aufgleisen. Wir hatten ja im Sommer 2023 bereits eine Folge mit Matthias zusammen aufgenommen, wo es allgemein so ein bisschen darum ging, was ist eigentlich DEX und wofür ist es gut? Und wir hatten uns ja gedacht, hey, es gibt doch bestimmt auch coole Produkte, coole Lösungen, die man da sich auch einkaufen kann, die einen so ein bisschen dabei unterstützen, DEX generell ein bisschen zu bewerten. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir laden ControllUp heute ein. Und deswegen möchte ich gleich mal unsere Gäste begrüßen. Herzlich willkommen, Benjamin Skoda und Manuel Winkel.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo zusammen.
Ja, schön, dass ihr da seid. Manuel Winkel, aka Data, habt ihr ja schon in einer der Folgen gehört, die wir dieses Jahr ja ausgestrahlt hatten, zur Rede zur Lage der Nation, zur Rede zur Lage der EOC-Nation. Und wir hatten ja da, glaube ich, schon auch kurz erwähnt, du bist ja mittlerweile bei ControllUp. Also mittlerweile ist ja jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. Manuel, stell dich doch nochmal ganz kurz vor, auch wenn du das eigentlich in der letzten Folge schon getan hast, aber für alle, die die Folge halt nicht gehört haben, einfach nochmal, damit wir wissen, wer du bist.
Genau, Manuel Winkel ist mein Name, besser bekannt als Data, weil ich darunter halt meinen Blog meistens betreibe. Bin jetzt seit 2 Jahren bei ControllUp als Pre-Sales Engineer für die Dachregion zuständig und war vorher, ja, Consultant im Citrix- und Microsoft-Umfeld, daher ja auch die letzte Thematik.
Ja, cool. Sehr schön. Dann haben wir noch einen zweiten Gast bei uns. Benjamin, vielleicht stellst du dich auch ganz kurz vor.
Ja, also ich bin Produktmanager bei ControllUp. Bin seit 3 Jahren bei ControllUp und zuständig für unsere Realtime-Produktsparte. Sprich das, was ControllUp stark gemacht hat und wo wir heute Marktführer sind. Dafür bin ich zuständig und kurz zu mir, man kann es vielleicht hören, ich komme ursprünglich aus Wien, wohne dort aber schon seit vielen Jahren nicht mehr, also ich bin seit Jahren ausgewandert, vor vielen Jahren, und betreue jetzt de facto die Realtime-Sparte. DEX ist, wir kommen sowieso gleich dazu, ist ja quasi so eine Art Schirm, ein Dach, das mehrere Produkte umfasst, unter anderem Realtime DX. Und es wird sicher super spannend, darüber zu sprechen.
Ja, vielen Dank. Ausgewandert wohin? Wo hat es sich so hin verschlagen?
Also der Sitz von ControllUp befindet sich in San Francisco in den USA. Unsere Entwicklung, das natürlich Produkt einbezieht, sitzt hier in Israel. Israel kennt man wahrscheinlich als Startup-Nation. Hier gibt es viele kluge Köpfe. Da ist die IT greifbar und da macht es richtig Spaß, mit solchen Köpfen zusammenzuarbeiten. Und ja, ControllUp ist ursprünglich gegründet worden von zwei jungen Leuten. 2012, glaube ich, war das. Und heute befinden wir uns in der Liga mit, also in einer DEX-Liga gemeinsam mit anderen großen Herstellern wie Microsoft, Broadcom, Nextthink, Lakeside, mal die großen Namen.
Ja. Seit 2012, das ist ja echt schon ewig. Habe ich ehrlich gesagt, hätte ich es noch jünger erwartet. Das überrascht mich gerade. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, ich hab immer euch, also wenn ich euch sage, meine ich jetzt natürlich ControllUp, immer sofort immer in Verbindung gebracht mit einer Virtualisierungsumgebung und dass ihr da quasi die, ich muss es jetzt sagen, aber ich weiß, ihr wollt es ja eigentlich nicht, aber so dieses Monitoring habe ich halt immer sofort halt mit ControllUp in Verbindung gebracht, seitdem ich eigentlich halt Citrix mache oder kurze Zeit später und hatte die anderen, ehrlich gesagt, lange Zeit gar nicht so auf dem Schirm. Also klar, man kennt auch eine Login Enterprise oder Login VSI und sowas halt alles, aber für mich war halt immer so Controller so mega präsent halt in diesen ganzen Virtualisierungsschienen. Da kommen wir ja gleich noch drauf, wo ihr an welchen Stellen ihr halt einsetzt, wie es mittlerweile ja aussieht, was ihr noch so alles könnt. Ich dachte mir, wir fangen für, oder Toko?
Ja, ich...
Du sagst das, als würdest du was sagen wollen.
Wir machen da schon wieder eine auf Fanda 4. Ja? Wir werfen mit Abkürzungen um uns. Ich glaube, ja. Wir müssen erstmal das Thema DEX, und ich hoffe, ich kann es jetzt, ohne mir die Zunge zu brechen, Digital Employee Experience. Was verbirgt sich darunter? Vielleicht Manuel, Benjamin, vielleicht könnt ihr uns da mal kurz abholen oder auch unsere Zuhörer. Was versteht man allgemein darunter oder vielleicht auch eine Abwandlung, was ihr darunter versteht, also sprich bei ControlUp.
Manuel, möchtest du oder soll ich eine kurze Einführung geben in DEX?
Gerne, du zuerst. Ja, du hast mehr den großen Schirm drauf, ich bin ja mehr der Techniker in dem Sinne.
Nicht, dass ich nicht der Techniker wäre, aber ja. Ich bin halt mehr, als Produktmanager ist man halt die Schnittstelle zwischen Business und Technikern. Prinzipiell, wir können ja auch dazu sagen, digitale Mitarbeitererfahrung, das ist letztendlich das, wofür DEX steht. Um das grob zu fassen, ein neuer Mitarbeiter bekommt ein digitales Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt, für seinen täglichen Bedarf, für die tägliche Arbeit. Und letztendlich geht es darum, das zu messen, wie dieser Mitarbeiter die Werkzeuge und die Technologien angenommen hat und wie zufrieden er ist. Diese Messbarkeit ist etwas relativ Neues. Also DEX als Kategorie ist relativ neu. Es gibt da, man muss das auch erwähnen, zwei große US-amerikanische Beratungsunternehmen oder Forschungsunternehmen, Gartner und Forrester. Und die haben diesen Markt de facto definiert. Und wer Gartner kennt und deren Forschungsberichte, die machen ja nicht nur DEX, die haben ja auch andere Kategorien wie AI, Robotik, und die definieren de facto, welche Unternehmen, welche Softwarehersteller überhaupt sich jetzt als DEX-Hersteller oder DEX-Softwarehersteller definieren darf. Mhm. Und da sind wir drinnen. Es gibt diese bekannte Magic Quadrant, wer das vielleicht aus der Betriebswirtschaft kennt, Boston Consulting Group, da gibt es diese vier Quadranten, wo dann eingeordnet wird, ist es eine Cash-Cow oder was weiß ich. Und die haben dasselbe gemacht für DEX. Und da drin zu sein in diesem Bericht ist etwas, was jeder Hersteller von DEX-Software anzielt, de facto. Und da sind wir drin und die IT schläft nicht und wir müssen immer weiterentwickeln. Also das ist, ich hoffe, ich habe DEX genug erklärt, um da ein generelles Verständnis zu bekommen, was es ist.
Ja, das glaube ich auch. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe ja mit dem Begriff DEX halt lange meine Schwierigkeiten gehabt. Das liegt aber auch nur daran, weil ich mache seit vielen Jahren Mobile Device Management und ich weiß, dass es auch einigen anderen Kollegen so ging. Samsung DEX gab es ja auch mal, oder gibt es eigentlich immer noch. Man darf es gar nicht totreden, weil eigentlich Samsung macht dafür immer noch Werbung. Aber ich hatte am Anfang mal so meine Schwierigkeiten, weil alle mal von DEX erzählen. Und ich so, hä, das ist doch gar nichts Neues. Also, Samsung hat das doch schon seit Ewigkeiten. Das ist ja, war ja im Endeffekt so, dass du dein Samsung-Android-Gerät halt in so einen Hub reinstecken konntest. Und dann wurde dir der Bildschirm von deinem Samsung-Smartphone auf deinen Monitor halt gepusht und das halt tatsächlich als Desktop-Experience. Und irgendwann kam man halt in Corona halt, also auch Matthias ja und die ganze Marketing-Slides wurden halt auf einmal umgeschrieben halt in DEX und ich so, verdammt nochmal, was ist denn jetzt hier los? Was macht denn das? Bis ich dann halt irgendwie nach ein paar Wochen erstmal kapiert habe, dass es was völlig anderes ist, nämlich genau das, was du halt gerade beschrieben hast, dass quasi ein Wort dafür halt erstellt wurde für die Digital Employee Experience. War das für mich so ein Aha-Erlebnis, dass das auf einmal was ganz anderes ist. Und wir müssen ja mal ehrlich sein, die Benutzererfahrung und gerade für euch aus ControlUp-Sicht, das ist ja nichts Neues. gerade wenn du sagst, Control Lab gibt es schon seit 2012, das ist ja etwas, damit beschäftigen wir uns ja schon seit Jahrzehnten. Also Toko und ich, wir kommen ja auch ursprünglich halt aus der Citrix-Virtualisierungsschicht und klar, das ist das Erste, was halt immer auffällt, sind halt Anmeldezeiten. Wenn Anmeldezeiten schlecht ist, dann ist halt auch die Benutzererfahrung mangelhaft, weil keiner Bock hat, irgendwie halt über eine Minute oder über 30 Sekunden oder gab ja auch Login, also ich habe schon Login-Zeiten gesehen, die waren halt 5 Minuten per Default. Da hat ja gar kein Anwender Bock drauf. Und Login-Zeiten, okay, die hat man vielleicht nur am Anfang, da sagt man so, ja, okay, ist halt nur die ersten 5 Minuten, da kann man ja sich nochmal den Kaffee halt holen oder mit den Kollegen nochmal quatschen, aber es geht ja dann auch noch weiter, weil wie schnell kann ich auf meine Daten zugreifen, wie schnell öffnen sich meine Applikationen, pipapo, komme ich auf meine ganzen Anwendungen überall drauf und sowas. Und für uns war das ja schon immer ein Thema. Wir haben es halt nur nicht DEX genannt, sondern Usability meinetwegen oder so. Und deswegen ist es natürlich halt für uns erstmal nichts Neues. Klar, aus Marketing-Sicht wurde jetzt halt ein neues Wort kreiert, damit es vielleicht mal in den Vordergrund geschoben wurde. Aber ich möchte da auch immer meinen Kollegen Romuald Lebedey zitieren, der immer wieder meinte, ja, wir dürfen nie vergessen, wer am Ende des Tages diese Citrix-Umgebung oder Horizon-Umgebung oder den Client benutzt. Das sind immer die Endanwender. Wir dürfen nie die Endanwender aus dem Blick lassen. Und das ist ja im Endeffekt das, worum es halt bei DEX geht. Ich glaube, das hast du ganz gut so zusammengefasst.
Ja. Zeit ist Geld, wie man sagt, richtig?
Genau. Ja, ist halt die Messbarkeit. Und als wir, wie du schon meintest, angefangen haben, ging es halt nur um End-User-Computing, Horizon, Citrix. Wie sind da die Anmeldezeiten? Alles andere hat uns ja im Sinne gar nicht interessiert, weil ja, das war halt die Metrik, woran eigentlich alle gemessen worden sind. Ja. Weil danach lief es ja schon auf, keine Ahnung, 2008 oder noch früher. Die Anwendungen liefen schon irgendwie. Und dadurch, dass halt sich der Markt immer mehr öffnet und es geht sich ja nicht nur mehr um eine klassische IUC-Umgebung, ne, Cloud-PCs, AVD, die ganzen ja, On-Prem-Applikationen, die SaaS-Applikationen, das splittet sich ja mittlerweile so weit, dass, wie Benjamin schon meinte, der Schirm ist es ja nur noch DEX und früher war es halt IUC und unter diesem DEX-Schirm ist mittlerweile auch IUC denn gelandet, genauso wie die ganzen Physical Devices und die SaaS-Applikationen, weil der User halt nicht mehr nur in eine Richtung seine Applikation betreibt, sondern er hat halt so viele Kanäle, wo er Daten verarbeitet, dass dieses klassische IUC-Monitoring in Anführungszeichen gar nicht mehr up-to-date war. Und deswegen musste es halt erweitert werden um die weiteren Möglichkeiten.
Sehr schön. Wenn wir an Endgeräte, User, Applikationen, alles das denken, die Frage ist, braucht der User dieses Tool oder ist es nur eine Unterstützung für den Helpdesk-Mitarbeiter, Administrator, der da vielleicht auch mal, ja, wenn ich jetzt DEX so einen Score mitbekomme, dass er auch das greifbar macht, was die User ihm so salopp vielleicht auch immer nur über den Zaun werfen. Heute läuft wieder alles schlecht, heute ist wieder alles langsam oder so. Warum braucht man DEX und vor allen Dingen, wer braucht DEX? Wer zieht da die Vorteile aus dem Tool heraus?
Ich denke, das zieht sich durch alle Berufsgruppen oder alle Tätigkeiten im Unternehmen, ob es jetzt ein CIO ist, ein Support-Mitarbeiter oder der einfache Mitarbeiter. Wir sind sehr stark im Gesundheitswesen unterwegs. Klassische End-User für uns sind Ärzte beispielsweise oder Krankenschwestern. De facto zieht sich das durch die ganze Sparte. Also es ist, man kann jetzt nicht sagen, es ist nur der IT-Manager, der von DEX profitiert. Es ist de facto jeder. Einer mehr, der andere weniger. Es ist halt immer davon abhängig, wie man DEX verwendet. Es gibt jetzt keinen generellen Anwendungsfall von DEX. Aber die Tatsache, dass man das messen kann und dass der Mitarbeiter sagen kann, hey, das Arbeitsmittel, das ihr mir zur Verfügung gestellt habt, ist nicht ausreichend für meinen täglichen Arbeitsablauf. Und heute hat man die Daten, was früher halt mehr immer so subjektiv war, wo die IT-Abteilung oder Support immer gesagt hat, naja, ist das wirklich so, Heute ist das alles datenbasierend und durch diese Datenunterstützung kann man dann halt dann auch die notwendigen Erkenntnisse gewinnen als IT-Manager oder als Support und dann halt auch agieren, ob es jetzt, sei es jetzt Endpoints zu modernisieren oder sich mal das Netzwerk anzusehen, ob da alles rund läuft. Also das ist schon etwas, das, wo ich sagen würde, jeder profitiert von DEX innerhalb des Unternehmens.
Dann lass uns doch dort mal einsteigen und ein bisschen tiefer in das Produkt ControlUp einsteigen. Jetzt hatten wir schon mehrfach Monitoring in den Mund genommen, aber ControlUp ist ja mehr als das klassische Monitoring, wenn ich jetzt an meine Data Center Infrastruktur denke. Was genau für alle Zuhörer, die das Produkt halt noch nie gesehen haben oder wirklich auch gar nicht kennen, macht's doch mal ganz konkret. Was ist ControlUp als Produkt?
Das ist eine weite Spanne. Wir kommen aus dem klassischen EUC-Monitoring, haben mittlerweile aber, wir sind nicht mehr nur ControlUp, wir sind mittlerweile wirklich eine Suite an verschiedensten Softwaren. So können wir dann halt die DEX-Erfahrung messen vom Physical Endpoint, Eagle, Windows, Mac und so weiter, bis zur EUC-Environment. Und da ist es uns auch egal, ob wir da auf Microsoft AVD, auf Horizon, auf Citrix arbeiten. Und wir sehen halt auch die Wege dorthin, die Latenzen zwischen dem Physical Endpoint und meiner Citrix-Erfahrung zum Beispiel. Wir sehen die Werte in Bezug auf die Teams oder Unified Communication allgemein. Wie sind dort meine Werte? Wie sind dort meine Erfahrungen aus Sicht des End-Users? Und all diese Werte kombinieren wir halt dann zu einem gewissen DEX-Score.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ihr sammelt Daten, die sowieso halt irgendwo da sind und verpackt die in eine GUI, gehe ich mal davon aus, in eine Maske, Weboberfläche, die ich mir anschauen kann und dann sehe ich da entweder grüne, gelbe oder rote Balken oder grüne, gelbe, rote Zahlen und kann somit dann ableiten, wie die Benutzererfahrung für meine Endanwender ist.
Genau.
Und kann dann daraus analysieren, okay, bleiben wir mal kurz beim Thema Anmeldezeiten. Anmeldezeiten sind halt irgendwie, sag ich mal, jetzt in so einer Virtualisierungsumgebung schlecht. Und dann kann ich halt Drill-Down machen und kann halt erkennen, okay, es liegt an seinem WLAN zu Hause, weil das vielleicht nicht performt oder seine Internetleitung. Oder hier bei uns ist halt irgendwas, ist das Storage gerade am Abkacken oder was auch immer. Und kann so mich halt reindrillen und halt schauen, wie ist die User Experience und wenn sie nicht gut ist, woran liegt's?
Genau. Klassischer Fall, der User sagt, es läuft gerade schlecht, die Anmeldung ist langsam und dann muss ich nicht in 1000 unterschiedliche Konsolen reinschauen, Studio und was nicht alles, um zu sehen, oh, okay, die Anmeldezeit waren 20 Sekunden. Über unser Tool sehen wir halt nicht nur, ja, es waren 20 Sekunden, wir sehen aber auch, in der Zeit hatte er vielleicht Packet Losses auf dem Weg vom Physical Endpoint zur EUC-Umgebung und das war denn der Kern des Problems. Also es lag nicht in meiner virtuellen Umgebung, wo ich natürlich klassisch früher immer als erstes reingeguckt hätte und dann natürlich ein riesiges Fragezeichen über dem Kopf gehabt hätte, er hatte nur 20 Sekunden. Es liegt halt zwischen den zwei Wegen. Und dann sehe ich halt auch noch über unser Physical Endpoint Monitoring kann ich dann verschiedenste Sachen noch prüfen. Und dann war es vielleicht noch nicht mehr der ESP, der Probleme hatte, also der Weg zum Internet, der Probleme hatte, sondern nur meine WLAN-Strecke, wie du schon sagst, die vielleicht dann, der User ist vielleicht gerade in die Küche gegangen mit seinem Laptop und hatte dann WLAN-Abbrüche oder ist in den Garten gegangen und hat gedacht, ist so tolles Wetter, da gehe ich mal nach draußen. Ja, früher hat man dann halt stundenlang über seine Konsolen in seiner virtuellen Umgebung geprüft, ob es jetzt seine vSphere-Konsole ist oder seine Citrix-Konsolen und hätte dann halt auch nur vernünftige Werte gesehen. Ja, es man. Mit ControlUp können wir halt auch über den Tellerrand gucken. Also ne, der klassische EUC-Consultant oder halt interne Administrator kann halt auch über den Tellerrand gucken, kann in die Infrastruktur reingucken. Liefert das Storage genug IOPS? Liefert das Netzwerk von dem Physical Endpoint genügend Bandbreite und hat es vielleicht irgendwelche Packet Loss und ähnliches? Und das Physical Endpoint, ist das Physical Endpoint vielleicht gerade gegen die Wand gefahren, weil er gerade Internetradio gleichzeitig hört oder World of Warcraft zockt oder ähnliches? Hat man ja halt alles schon gesehen, leider. Und da sehen wir dann halt, es liegt nicht an meiner virtuellen Umgebung, es ist vielleicht ein Problem auf dem Physical Endpoint. Und das Wichtige ist, wenn ich das dann halt öfter sehe, kann ich direkt automatische Gegenmaßnahmen einleiten. Vielleicht ist auch einfach nur seine C-Platte vollgelaufen und dann sehe ich halt, oh, C ist zu 90% voll, führe bitte diese Aktion aus und mache ein automatisches Cleanup, damit dieser Fehler gar nicht mehr vorkommt. Und das nicht nur in der virtuellen Umgebung, die ja voll in meiner Kontrolle ist, sondern auch auf Geräten, die ich vielleicht als Firma dem Endbenutzer denn übergebe, kann ich denn direkt auch eine Auto-Remediation ausführen und so dann halt auch die Ticketlast herunterdrehen, weil dann so 0815 Tickets, die vielleicht fünfmal die Woche kommen, komplett automatisch gelöst werden.
Ah ja. Okay, das ist natürlich spannend. Das heißt, es ist im Endeffekt mehr als nur, sage ich mal, die Überwachung, sondern eigentlich geht es auch in die Richtung, dass, wie du gerade gesagt hast, eine Automatisierung dahinter gelegt werden kann, sodass ich auf bestimmte Dinge, die vielleicht regelmäßig oder ab und zu mal vorkommen, wo ich dann weiß, okay, wie du jetzt in dem Beispiel gesagt hast, irgendwie irgendwas mit der Festplatte machen oder ein paar Daten löschen. Also da fällt mir natürlich gerade so ein bisschen FSLogix natürlich halt auch ein, wenn halt irgendwie die FSLogix-Partition, sag ich mal, wieder zu voll wird. Oder Cache-Dateien.
Genau.
Das heißt, im Endeffekt kann ich dann in ControlUp sagen, hey, pass auf, wenn irgendwelche Werte überschritten werden oder was auch immer, dann führe auch gleich irgendein bestimmtes Skript aus oder irgendeine Automatisierung, die ich vorher dann auch definiert habe.
Genau.
Ah, okay.
Heißt aber auch, ich bin da flexibel in diesen Werten. Also ich habe da so plakativ vielleicht Schieberegler oder gibt es Best Practices und ich kann es auf meine Umgebung nochmal granularer anpassen. Das heißt, ich will nicht erst bei Best Practice 80% ein Threshold-Wert haben, der dann irgendwas auslöst, sondern ich kann, weil es meine Umgebung die Erfahrung zeigt, schon bei 60 irgendwie was anderes tun oder schon ein Skript auslösen, was auch immer.
Die Trigger kann ich frei wählen und auch kombinieren. Die ganzen Thresholds, also wann wird was gelb, wann wird was rot und ähnliches, die sind auch frei wählbar. Und das nicht nur über die komplette Company, also ne, von Company zu Company. Ich kann sogar einzelnen Abteilungen dann sagen, ja, diese Abteilung darf aber nur zu 60% ausgefüllt sein. Oder diese spezifische Maschine darf nur zu 50% voll sein. Ansonsten funktioniert sie nicht mehr, dann muss sie direkt rot werden. Ich kann es wirklich sehr, sehr granular bis auf die Maschine dann runterbrechen. Und das halt für alle unsere Metriken, die dann dort angezeigt werden, die halt wirklich eine riesige Menge an Daten liefert. Aber wir definieren halt auch, wenn gewisse Werte rot werden, gibt das einen Score und dann habe ich halt auch noch verschiedenste Scores. Also ich muss jetzt nicht meine 1 Million Werte immer im Auge haben. Ich habe halt für eine Session, für eine Maschine immer verschiedenste Scores, die diese dann halt kombiniert. Also muss ich nur diese Werte dann im Auge behalten, kann dann schön per Mouseover mir anzeigen lassen, warum ist dieser Wert gerade gelb oder rot und kann dann darüber halt über ein Mouseover, einen Klick direkt in diesen Bereich reingehen. Wie zum Beispiel, wenn eine Maschine halt gerade sehr, sehr viele IOPS verbraucht und dementsprechend das denn dazu führt, dass ne, Disk Weights, CPU Ready Times hochgehen und ähnliches, dann sehe ich das dort durch ein rotes Stress Level, kann denn da auf die IOPS klicken und werde direkt zu den Prozessen auf der Maschine geführt, die mich direkt hindeuten, es ist der Prozess XY, der da gerade eskaliert, wie zum Beispiel Adobe, weil er wieder irgendwelche 2 GB-Dateien öffnet, der denn damit das Storage auslastet und so sehe ich halt direkt die Kette. Es ist vielleicht User A, der den Adobe öffnet, der geht aber einen Kaffee trinken, weil er es weiß, aber 15 weitere User sind auch betroffen, weil die in dem gleichen, auf der gleichen Maschine, auf dem gleichen ESX oder auf dem gleichen Storage gerade IOPS benötigen. Und das sieht man dann halt immer sehr, sehr schön.
Ja, geil. Mega gut. Ich will noch mal kurz so zu der Automatisierung zurückkommen. Unser Kollege Jörg Schicke und euer Kollege Dennis van der Pappel liebe Grüße an die beiden. Die haben mir auch mal gezeigt, dass zum Beispiel bei dieser Automatisierung gibt es auch sehr viel bereits vorgefertigtes, weil ihr so ein, ich weiß nicht, ist es ein Marketplace oder Community Place, wo ich schon auch vorgefertigte, also ich muss es mir nicht selber ausdenken, sondern kann quasi auch auf Community-Arbeit oder auch auf eure Arbeit zugreifen und solche Automatisierungen dann quasi mit einfach in meine Controller und in meine VDI-Umgebung, was auch immer, beziehen. Das ist korrekt so, oder? Das habe ich so richtig verstanden damals.
Genau, wir haben so Trigger-Packs und da kann man sich halt inspirieren lassen.
Ja, sehr geil.
Genau, was ControlUp stark macht bis heute, ist quasi dieser Open-Source-Gedanke und der Wissen der Community zur Verfügung zu stellen. Wenn man, wir haben eine Script-Library, das ist eine Sammlung von PowerShell-Skripten, die großteils von Experten in dem jeweiligen Feld erstellt wurden. Sprich, wir haben Citrix-Experten, die Citrix-spezifische PowerShell-Skripts erstellt haben. Dann gibt es welche für AVD. Und dieses Wissen, was die meisten Unternehmen ja für sich behalten, ja. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man solche Skripten da frei zur Verfügung stellt im Internet. Das ist etwas, das das ControlUp stark macht bis heute, dieser Community-Gedanke. Wir wollen die User so weit wie möglich einbinden. Wir haben im Slack eine Community, die uns dabei hilft, das Produkt besser zu machen. Aber ich glaube, über der Doug Brown leitet das. Den kennst du ja sicher.
Absolut, natürlich.
Den kennst du
ja. Und er lädt ja auch jeden in diese Slack-Community halt immer ein und sagt, ja, bist du schon in der Community? Bist du schon in der Community? Er macht das ja großartig. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, bin ich einfach nur hellauf begeistert immer.
Ja, wir verschließen uns nicht. Ich denke, das ist wichtig in der heutigen Welt, wo viel sehr nur so um Geld geht und Intellectual Property, also quasi dieses Intellektuelle, quasi die Assets. Ich denke, für uns in der EUC oder generell in der Branche ist es wichtig, Wissen frei zugänglich zu machen.
Und, sharing is caring, ja?
Sharing is caring, absolut, absolut. Und das bezieht sich natürlich auch auf die Automatisierung, weil Skripte, die man letztendlich runterladen kann, gratis, und dann einbindet in seine ControlUp-Organisation, die kann man natürlich dann verwenden für die Automatisierung. Und letztendlich ist das ja der Hauptaspekt, warum Kunden mit unserem Produkt zufrieden sind und warum generell IT-Admins, die ja vorwiegend unsere Zielgruppe ist, das Produkt kauft. Dieser Automatisierungsgedanke.
Ich war auch mega begeistert, als ich die Anzahl und die Vielfältigkeit der bereits bestehenden Optionen, die man sich da, sag ich mal, die man sich frei bedienen kann, das muss man ja nochmal dazu sagen, dachte ich so, das ist ja mega. Also das war wirklich so ein Aha-Erlebnis, als die beiden mir das gezeigt hatten, und dachte nur so, ach herrje, na, da geht ja einiges. Also, weil ich muss ehrlich gestehen, ich bin jetzt halt nicht so Script-Kiddy und jeder, der sieht, wenn ich PowerShell aufmache, eigentlich kann ich keine PowerShell, zumindest nicht so, wie ich es mir immer wünsche. Und wenn ich dann halt sehe, dass halt einfach da schon vorgefertigte Sachen sind, die man ja dann aber auch nochmal anpassen kann. Also das ist ja auch nicht so, dass ich mir die dann halt nehme und dann muss ich damit leben, wie es ist, sondern ich habe ja dann im Endeffekt die Möglichkeit zu sagen, ey, ich passe es noch an meine Wünsche halt an. Und das ist einfach so, bumm. Also, das war wirklich sehr, sehr cool. Und es geht ja dann halt auch über, wie gesagt, dieses einfache Monitoring, so ich muss jetzt quasi hier einfach darauf achten, dass alle Werte halt immer grün oder maximal gelb sind, nämlich darüber hinaus. Ich kann es im Endeffekt ja laufen lassen, mir über meine Automatisierung oder die Dinge, die ich halt überwache und wo ich weiß, okay, da habe ich eventuell ab und zu halt Pain Points oder Stellen, auf die ich reagieren muss, will sie dann aber halt nicht per Hand machen. Manuel, du hattest das ja gesagt, damit kann ich ja auch mein Service-Level-Gedanken ja krass erweitern, weil ich dann halt eben schon automatisiert auf bestimmte Dinge reagiere, sodass die Endanwender schlussendlich gar kein Ticket mehr aufmachen müssen, was dann entweder in meinem Service Node Jira, was auch immer, sonst irgendwo halt landet, sondern das ist eigentlich schon on the fly, bevor der Nutzer überhaupt mehr mitkriegt, dass er gleich ein Problem haben wird, habe ich schon darauf reagiert und sein Problem schon gelöst.
Genau, das ist halt der Gedanke, alles, was man mehr als dreimal machen soll, sollte automatisiert werden.
ganz genau. Ja, mega geil. Okay, dann ControlUp. Jetzt hattet ihr schon gesagt, wo, wo ich es überall einsetzen kann. Ist natürlich auch mega gut, dass es halt nicht mehr nur auf meine VDI oder Horizon AVD-Umgebung zieht, sondern ich nehme auch meine Endgeräte, wie das Notebook, was ich von meiner Firma bekomme, und dadurch dann natürlich halt auch die Latenzen von meinem eigenen Internetprovider und sowas halt alles mit einziehen kann und dann natürlich auch gucken kann, okay, ist das eventuell ein Problem, was gar nicht in meinem RZ hängt oder möglicherweise in der Cloud, sondern tatsächlich halt irgendwo bei dem Kunden. Das ist natürlich mega gut. Lass uns noch ein Thema aufgreifen, Controller, On-Prem oder Cloud?
Die Frage der Fragen, ja. Wir sind weltweit tätig und wir haben de facto zwei Produktlinien oder zwei Arten, wie man Controller einsetzen kann. Das eine ist On-Prem, sprich man deployt die ganzen Komponenten, die man für Controller benötigt, On-Prem, sprich ohne Verbindung ins Internet. Und die andere ist halt unsere, die am meisten verwendet wird, die Hybrid-Cloud-Variante. Sprich, dass die Daten dann in unser Backend geschickt werden. Also gesichert natürlich und wo dann der User Zugriff hat darauf.
Ja, okay. Ja.
Wichtig ist da halt, das ist kein gesharter Tenant. Es ist für jeden Kunden ein dedizierter Tenant. Und dieser Tenant ist halt für unsere Dachregion zum Beispiel möglich in Deutschland gesetzt. Ohne jegliche Synchronisierung nach Amerika und ähnliches. Das ist halt immer sehr wichtig, weil
ja,
wir
ganz
halt
wichtiges
sehr viele Krankenhäuser und ähnliches, Ministerien und ähnliches, die auch jetzt schon in der Cloud sind. Das ist halt auch nicht gerade einfach, aber mit den richtigen Backend-Mitteln ist das halt auch alles möglich und halt auch alles sehr sicher.
Ja, das heißt, die Daten, die ihr korreliert verarbeitet, ist das was Neues, was ihr da habt? Oder sind es Daten, die schon irgendwo auflaufen und ihr sie euch nur zurechtlegt, sodass man sie auch lesbar für Anwender, Enduser oder auch eben Admins machen kann?
Das ist halt immer eine sehr gute Frage für einen Betriebsrat. Und da ist halt auch immer die Antwort, wir erzeugen keine neuen Daten, wir sammeln alle bestehenden Daten und visualisieren sie halt in einem Maße, dass der Betriebsrat halt immer als erstes sehr erschrocken ist, aber es sind halt alles Daten, die auch so frei wählbar wären. Natürlich mit gefühlt 15 Content-Switchen, weil ich da in 15 verschiedenen Konsolen rumhantieren muss, aber wir erzeugen keine neuen Daten. Wir visualisieren sie nur vernünftig, so dass die auch vernünftig auch vom Menschen, nicht nur von der künstlichen Intelligenz korreliert und da Ergebnisse rausgezogen werden können.
Und das ist ja mal ein krasses Thema, also weil ich weiß, dass das ja häufig immer, wie du schon gesagt hast, ein Thema beim Betriebsrat ist und der dann immer sagt so, ja, das geht so nicht, weil da können wir halt irgendwie halt alles mit tracken. Und wenn man denen dann sagt so, hä, Moment mal, diese Daten gibt es bereits. Die sehen wir in jedem Windows Event Log oder wo auch immer. Und wir packen sie halt nur zusammen, dass sie halt für die IT-Abteilung, die daraus ein Profit haben wird, um nämlich die Performance, die Experience, was auch immer, einfach zu verbessern, Stabilität und etc., konsolidieren wir einfach nur diese Daten, die sowieso schon irgendwo rumliegen. Also bitte, lieber Betriebsrat, es sind keine neuen Daten. Und das ist ja dann oft auch, wo die dann sagen, ach so, okay, das wussten wir gar nicht, dann ist das ja dann eigentlich schon wieder okay, weil bei den Event-Logs hat ja auch keiner bisher irgendwas gesagt oder so, wenn man, die kann ich mir im Endeffekt auch rausziehen. Ob ich es nun halt umständlich bei PowerShell halt selber halt irgendwie halt antue oder eben halt ein Tool nutze, was mir diese ganze Arbeit erleichtert und dann nachher auch noch visuell gut darstellt, das spielt ja dann am Ende des Tages keine Rolle mehr. Bin ich zumindest der Meinung. Aber das ist sicherlich immer ein anderes Thema, was man natürlich explizit dann immer noch mit den Kunden und Betriebsräten halt diskutieren muss und denen auch einfach mal zeigen kann und dann geht das schon. Ich denke, ist ja genauso wie bei der Cloud, also Datenschutz, Datensicherheit, da sage ich auch mal so, wir können drüber reden, wir können von den Herstellern uns die ganzen Dokumente zuschicken lassen, wie was wohin geht, und wenn du dann immer noch der Meinung bist, dass es halt für dich nicht passt aus irgendwelchen Gründen, die jeder für sich ja dann selber entscheiden muss, dann ist es halt eben so. Dann mach es halt on-prem, aber auch, also ihr ja auch und die andere, alle anderen Hersteller, die sind ja auch mittlerweile so weit und sagen auch, Dachregion, europäischer Markt ist eben anders zu bewerten als der asiatische oder der US-amerikanische Markt. Und die sind ja da zum Glück dann auch relativ schnell wachgerüttelt worden und haben ja dann auch entsprechend halt gegengesteuert, sodass sowas ja heutzutage eigentlich auch kein Problem mehr ist. Und ich sage auch immer, hey, bevor ich irgendwas halt umständlich irgendwie mit, weiß ich nicht, fünf virtuellen Maschinen und dann muss da noch eine Windows-Maschine hin und hier noch ein Controller dazu und da vielleicht noch eine virtuelle Linux-Appliance oder sowas, muss die dann alle selber managen und bla und pipapo, da sage ich immer so, mach's dir doch nicht so schwer, konsumier es aus der Cloud, wenn es für dich dann eben passt. Muss natürlich jeder immer selber bewerten, aber dieser ganze Installationsaufwand ist natürlich, den kann ich mir einfach halt sparen. Und ja, von daher.
Es ist ja noch nicht mal nur der Installationsaufwand, es ist ja auch das Storage, was ich denn vorhalten muss, weil unsere Daten können ja bis zu einem Jahr gespeichert werden. Ja. Und wenn das denn genügend Session, Prozess und ähnliche Daten sind, das ist schon eine gute Datenmenge, die ich mir denn, wenn ich das aus der Cloud rausziehe, natürlich keine Sorgen drum machen muss. Dann ist es unser Problem und nicht das Problem des Endkunden, dass die Daten dann halt zur Verfügung stehen. Aber das machen wir halt gerne. Ansonsten halt on-prem, das ist dann immer eine, ja, könnte eine gute Stange an Datenmenge verbrauchen, sagen wir es so. Klar,
natürlich. Dann lass uns noch über den technischen Aufbau reden. Und ich meine jetzt nicht on-prem, lass uns das irgendwie so keep it simple, erstmal Cloud. Ich habe jetzt halt irgendwo, sag ich mal, in meinem eigenen RZ eine Virtualisierungsumgebung von was auch immer, vielleicht noch ein Teil davon noch in AV oder nutze noch AVD als was auch immer, Backup oder als zweiten Teil, weil ich vielleicht überregional arbeite oder international arbeite, so gesagt. Was muss ich, sag ich mal, dann doch wieder lokal installieren, um jetzt Daten von meinem RZ oder von der Microsoft Cloud in Controller reinzukriegen? Das wird ja nicht ohne einen Agent funktionieren, korrekt?
Genau. Also es gibt de facto die zwei zentralen Komponenten bei ControlUp. Das ist der Agent und der Monitor. Der Agent sitzt auf dem Endpoint, der sitzt auf dem AVD Session Host, der sitzt auf der Horizon VDA. Das ist die Komponente, die letztendlich die Daten sammelt. Und die zweite Komponente ist der ControlUp Monitor, der aggregiert die Daten, der holt sich die Daten ab von den Agents, aggregiert sie und macht sie dann zugänglich über das Webportal von ControlUp, also app.controlup.com. Das ist de facto unsere DEX-Plattform, die wir unseren Usern zur Verfügung stellen. Das ist eine moderne Web-Applikation und die VDI-Daten kann man nicht einsehen, ohne dass es da einen Monitor gibt. Könnte man de facto schon über eine Konsole, aber wir sprechen ja, wir sind ja im Jahr 2024, alles will ja kein IT-Admin heutzutage sieht sich die Daten mehr live am Bildschirm an. Ja. Der hat andere Aufgabengebiete. Es ist nicht der IT-Admin wie vor 20 Jahren, der ständig vom Bildschirm hockt und schaut, da ist jetzt passiert was in Echtzeit. Das ist möglich, aber letztendlich will man ja dann auch rückwirkend Reports erstellen. Und das geht halt nur, wenn man dann einen Agent und einen Monitor hat. Mhm. Ich hoffe, das ist irgendwie vernünftig rübergekommen.
Was man ja, absolut, wie die Daten zusammenkommen. Die Frage ist dann nur, was für ein Werkzeug bekommt dann der Admin oder derjenige, der einen Blick auf die Daten wirft? Wie wird es visualisiert? Gibt es da eine Konsole dann, wo man sich draufschaltet? Oder gibt es da auch nochmal separate Applikationen, die einem diese Daten visualisieren? Wie kann man sich das dann vorstellen?
Na, es gibt zwei quasi User-Interfaces, grafische User-Interfaces. Das eine ist, wie schon gesagt, die DEX-Plattform, die dann de facto zentralisiert ist über alle unsere Produkte. Also es ist ja heutzutage nicht mehr VDI und das. Es gibt ja, wir haben ja mit SecureDX, EdgeDX, also wir hängen ja immer gern dieses DX dran für Digital Experience an unsere Produkte. Die sind dann konsumierbar über diese zentrale DEX-Plattform. Und die zweite Komponente, die eigentlich nur relevant ist für die VDI und das Workflows, ist die Konfigurationskonsole. Das ist ja eigentlich die Komponente, die ControlUp ja ursprünglich angeboten hat, durch die ControlUp stark geworden ist und die Anwender bis heute lieben. Über diese Konfigurationskonsole kann man diverse Einstellungen vornehmen in der VDI und das Umgebung. Und das sind die beiden Komponenten, die wir unseren Usern zur Verfügung stellen und über die Daten auch einsehbar sind und konfigurierbar sind.
Das ist dann eine HTML5-Webseite oder wieder was?
Ja, ist eine moderne HTML5-Webseite. Ja, cool. Das ist genau. Aber man kann noch keine vom Konfigurationsaufwand her ist immer noch die Konfigurationskonsole, diese alte .NET Framework Legacy-Konsole immer noch notwendig.
Ja,
aber wir arbeiten darauf hin, dass wir das dann alles wirklich zentralisiert, auch die ganze Konfigurationsarbeit, dass wir das dann alles in Richtung Dex-Plattform auslagern.
Okay, ja, das ist ja immer so ein, also wir haben es ja auch damals bei VMware gesehen, beim Hypervisor ESX, da war ja auch immer noch, als sie die Umstellung zu HTML5 gemacht hatten, das hat ja auch länger gedauert, als manche angenommen haben, einfach die Umstellung damals von der Fat Client App rüber zur Browser-Applikation. Das ist ja klar, dass sowas nicht von heute auf morgen geht. Jetzt hattest du gerade die, oder in der ganzen Folge hattest du Realtime.dx gesagt, jetzt fiel gerade noch Secure.dx und Edge.dx. Das sind also drei. Gibt's da noch mehr, frage ich erstmal?
Aber es gibt noch Remote.dx, also das, was Manuel ursprünglich gesagt hat mit dem physischen Endpoint, der sich dann klassische, ich tue da immer gerne praktische Anwendungsfälle, tue ich da immer gerne präsentieren, ein Krankenhaus. Ein Arzt läuft da mit seinem Wagerl herum, wo er dann quasi die Patientenakten einsieht. Das ist ja de facto ein Fat-Client oder ein Thin-Client ist es heutzutage ja eigentlich. Und um diese Metriken einzusehen, ja, zentral, gibt es dann ein kleines Plugin, das man installiert auf seinem Eagle oder HP Anywhere oder was auch immer.
Ah, ja.
Das installiert man sich dann, dieses Plugin, und kann dann über die Dex-Plattform dann auch einsehen, wie diverse Performance-Metriken für diesen Thin-Client.
Okay. Also, ja, jetzt hast du ja schon meine Frage eigentlich vorweggenommen. Das heißt, Remote.dx hast du jetzt erklärt, aber dann mach doch mal einen Elevator-Pitch noch zu Realtime.dx, Secure.dx und Edge.dx, damit ich weiß, was machen die unterschiedlichen DX-Applikationen oder Produkte eigentlich?
Ja, es ist dieses Edge.dx oder Edge.dx, das ist ja für unsere physischen Endpoints. Also das ist quasi ein klassisches Monitoring-Tool für physische Endgeräte, sei es jetzt mobile Endgeräte, Linux, Mac-Endgeräte, Windows natürlich. Also das ist Edge.dx. Secure.dx ist etwas ganz Neues. Das ist de facto eine Art, wie soll man sagen, Verwundbarkeit, Vulnerability auf Englisch, wo man dann einsehen kann für jedes Endgerät, hey, da gibt es Software-Versionen, die potenziell gefährlich sind, weil sie irgendwelche Sicherheitsprobleme hat. Das kann man auch alles zentral dann einsehen und auch dann automatisch gleich automatisiert dann auch lösen. Sprich, beispielsweise eine alte Version von Chrome. Wir kennen das ja alle. Chrome hatte ja in der Vergangenheit diverse kritische Sicherheitslücken. Die kann man dann halt zentralisiert über Secure.dx dann alles fixen. Das ist Secure.dx, das ist ganz was Neues. Wo ist noch Dx drinnen? Remote.dx, Realtime.dx. Ja, Realtime.dx ist de facto das, was ControlUp stark gemacht hat. Das ist halt diese klassische wie VDI und das Monitoring-Software. Das heißt, die Agents auf den Maschinen schicken alle 3 Sekunden, und das ist ja wirklich das, was dann Realtime ausmacht. Ja? Also Realtime für andere Hersteller bedeutet 1 Minute Datenpunkte sammeln, für andere 30 Sekunden. Bei uns ist es dann halt wirklich alle 3 Sekunden schickt der Agent Daten, die man dann live einsehen kann. Und das ist Realtime.dx, grob umfasst.
Ja, sehr cool.
Und da gibt es auch diese Employee-Komponente natürlich, die ganz wichtig ist für Dex, dass man dann halt wirklich die Mitarbeiter, das User-Sentiment und UC&C, Das sind auch, da ist kein DX drinnen, ist aber konsumierbar über die DX-Plattform. Also, dass man einsehen kann, okay, die Teams-Anrufe waren jetzt von guter Qualität oder da gab es irgendwelche Probleme mit dem Mikrofon. Also alles wird de facto heute gemessen und bewertet. Sprich, auch da gibt es diverse Scores, die dann halt für die IT-Admins dann wichtig sind.
Genau.
Okay, jetzt bin ich natürlich hellhörig geworden bei SecureDX. Jetzt ist es natürlich noch relativ neu, deswegen weiß ich nicht, ob die Frage jetzt fair ist. Aber es hatte jetzt für mich so ein bisschen den Geschmack, dass das eventuell auch Richtung Patch-Management gehen könnte. Dass wenn ich halt feststelle...
Genau, das ist es.
Ach Quatsch, im Ernst?
Ja, es ist ein Teilbereich von SecureDX. Also es ist ein Patch-Management-System. Also das heißt, man kann über die physischen Endgeräte oder die VDA-Endpoints dann auch wirklich einsehen, hey, da gibt es fehlende Patches. Ob es jetzt ein Applikations-Patch ist oder ein Windows-Patch, da braucht man auch nicht mehr viel machen. Man muss dann nicht mehr auf die Webseite des Herstellers gehen und dann die MSI runterladen und dann installieren. Das kann man alles dann zentralisiert machen über unsere DEX-Plattform.
Oha.
Ja. Und auf welche Datenbasis greift ihr dazu? Also wie kommt ihr an die Informationen, dass jetzt vom Hersteller was Neues da ist und wie wird es dann quasi ausgerollt etc.?
Das ist ein Geheimnis. Also nein, das ist kein Geheimnis, aber ich kann jetzt, wir arbeiten da mit einem Security, mit einem weltweit führenden Security Softwarehersteller zusammen. Der bereitet uns diese Datenbank zur Verfügung, sprich da sind wir immer am Laufenden, ob es da jetzt eine Zero-Day ein Zero-Day eine Sicherheitslücke gibt. Da greifen wir zu auf externe Datenbanken. Also das ist etwas, wo wir uns Hilfe geholt haben.
Ja, natürlich ist das ist auch völlig verständlich. Das machen ja andere auch so. Und ich weiß nicht, ob es immer noch ist, aber ich glaube, dass auch ein führendes System, ich will jetzt keine falsche Information, doch ich schreue jetzt einfach falsche Informationen, vielleicht sind sie auch richtig, ist ja auch egal. Ich glaube, ich habe mal gehört, so ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her, kann auch mehr als 5 Jahre her sein, dass Ivanti da auch sehr sehr zielführend oder sehr weit voraus war mit all dem ganzen Patch-Management und die Datenbank der CVEs. Ich glaube, die haben sich natürlich, glaube ich, auch Hilfe geholt, weiß ich gar nicht genau. Wie gesagt, machen auch andere Hersteller so, weil das ist nicht unser Steckenpferd. Man kann nicht alles selber machen.
Genau.
Machen wir uns nichts vor.
Genau. Man muss nicht alles selber machen. Ja? Man kann sich ja professionelle Hilfe holen und das ist ja auch für unsere Kunden gut, weil dann halt die ganzen Bereitstellungen von neuen Versionen dann auch ja, natürlich einfacher wird.
Ja. Absolut.
Das Wichtigste ist, wir haben ja nicht nur Windows und oder OS und Applikation Patches drin. Wir können auch verschiedenste Misskonfigurationen am Endpoint feststellen und auch direkt Gegenmaßnahmen einleiten, wie zum Beispiel Firewall wurde deaktiviert, Antivirus-Client ist deaktiviert, UAC ist deaktiviert. Solche Sachen, die wir halt mit verschiedenen Scans natürlich als erstes mal zur Verfügung stellen. Aber da können die einzelnen Unternehmen auch ihre eigenen Eckdaten setzen, wie zum Beispiel die Software XY muss immer laufen im Hintergrund oder gewisse Registry-Keys, was weiß ich, die müssen vorhanden sein. Wenn diese nicht mehr vorhanden sind, bitte melde das über SecureDX oder mach direkt eine Gegenmaßnahme.
Okay. Da leitest du mich aber gleich zur nächsten Frage weiter. Was ist, wenn ich jetzt so einen Endclient habe, ich habe aber keine Internetverbindung, mache aber trotzdem irgendwie Schabernack, das oder ich habe, naja, Internetverbindung, oder ich bin vielleicht in einem restriktiven Netz, wo ich gerade nicht die Info an die Konsole weiterschicken kann, aber trotzdem gerade irgendwie Doofes auf meinem Notebook passiert. Sind die Informationen lokal irgendwie halt hinterlegt oder bin ich quasi immer abhängig von einer Verbindung zu ControlUp?
Die werden bis zu einem gewissen Maße gecached lokal und dann hochgepusht. Aber das ist ja nicht so, dass wir einen speziellen Port benötigen oder so. Ja. Es wird ja dann über 443 nach außen gepusht. Also ne, wenn er keinen 443 zulässt, kann er auch fast auf keine Webseite irgendeinen Schabernack machen.
Völlig richtig.
Und dementsprechend kriegen wir schon die Daten entweder im Nachhinein oder live vom Physical Endpoint natürlich auch.
Ja, sehr geil. Mit Blick auf die Zeit stelle ich schon wieder fest, wir sind fast schon bei einer Stunde, aber ich hab noch ein Thema, was ich unbedingt nochmal im Detail besprechen wollte. Und zwar, Manuel, du hattest vorhin erzählt, dass auch Unified Communication Teil ist. Vielleicht Teams oder so. Und dass ihr da auch die Infos rauskriegt. Jetzt frage ich mich, auch sowas wie Jitter und generell die Audioqualität oder was für Informationen kann ich da, sag ich mal, als Admin mitnehmen?
Genau. Wenn der EdgeDX Agent nicht auf dem Endgerät installiert ist, auf dem ich den Call ausführe, wie zum Beispiel, wenn es ein Bring Your Own Device ist und der User möchte den EdgeDX-Client nicht drauf haben, dann ziehen wir nur die Daten aus der Microsoft Graph API heraus, also auch wieder keine neuen Daten, ja, sondern bestehende Daten, die wir denn dem Call zuordnen. Diese Werte sind natürlich, man weiß es, nur Durchschnittswerte über die komplette Laufzeit des Calls. Die sagen nicht so viel aus. Mit Hilfe des EdgeDX-Clients, denn auf dem Physical Endpoint, kriegen wir nicht nur die Durchschnittswerte, sondern wirklich, wie Benjamin schon meinte, alle x Sekunden die Werte über die komplette Laufzeit des Calls. Und das sind denn nicht nur dieser MOS-Wert von Microsoft, sondern auch Jitter-Werte, die verschiedenen Bandbreiten in und out, wenn ich nur Audio mache, sobald ich natürlich aber auch Screensharing, Video, Audio mache, kriege ich für jeden Subpoint auch noch seine eigenen Jitterwerte. Also wenn ich dann wirklich die heilige Dreifaltigkeit mache, Screensharing mit Video und Audio, sehe ich wirklich für jeden Unterbereich, wie viel Bandbreite hat er gefressen, wie waren die jeweiligen Jitterwerte für Audio, Video und Screensharing und kann dann daraus auch meine Schlüsse ziehen. Und das Besondere, tricky, kommt halt aus einer Konsole wieder, aus unserer DeX-Konsole. Und wenn ich dann sehe, ja, der Jitterwert geht nach oben, könnte es CPU sein, drücke ich einfach nur, da wird dann halt der kleine Computer angezeigt, mein Endpoint. Wenn ich dann auf den Endpoint drücke, ist es egal, ob es jetzt 5 Minuten her ist oder 15 Wochen her ist, kriege ich genau für die Laufzeit des Calls meine Physical Endpoint-Daten. Also wenn wir jetzt sagen, der Call ging von 10 bis 11 Uhr und ich möchte jetzt wissen, was war denn da los auf dem Physical Endpoint? Nicht nur aus Sicht des Calls, sondern auf dem Physical Endpoint. CPU, die Disk und so weiter und so fort. Klicke ich auf das kleine Icon und ich komme direkt mit einem Klick von dem Call zu der Laufzeit von vor 15 Wochen von 10 bis 11 Uhr, sehe ich denn die Daten und dann sehe ich vielleicht, ja, da lief Internetradio gleichzeitig und dementsprechend war CPU ausgelastet und das hat halt die Jitterwerte hochgezogen.
Wahnsinn.
Und so, ohne jetzt wieder große Content-Switche, ich muss dann wieder auf den Endpoint, ich muss in irgendwelche historischen Daten rumgreifen, er schickt mich dahin. Keep it simple.
Ja, sehr geil. Das ist wirklich cool. Ich hab noch so viele Fragen, die einfallen, aber ich will natürlich eure Nerven und auch die der Zuhörer nicht überstrapazieren. Aber es gibt so viel, was wir eigentlich noch bereden können. Ich muss auch sagen, ich finde euer Tool ja auch einfach mega, muss ich mal dazu sagen. Also jedes Mal, wenn ich irgendwo eine Citrix-Umgebung aufbaue oder so, ich sage ja den meisten Kunden auch immer, es geht gar nicht mehr ohne. Also generell, egal ob Citrix oder welche Virtualisierungsumgebung auch immer oder welche Art von Bereitstellung ich für den Arbeitsplatz halt nutze. Meine Aussage ist eigentlich in den meisten Fällen immer, es geht gar nicht ohne. Nimm es gleich mit dazu, weil am Ende des Tages fehlen dir die Informationen und dann holst du es dir halt ein Jahr später. Aber
dann ist der Schaden noch größer.
Genau. Eben, genau. Also von daher, es ist ja so. Also ganz ehrlich, oft ist es ja, machen wir uns auch nichts vor, oft ist es ja so, hier, ich habe halt irgendwelche Sorgen und wir sollen dann quasi halt in die Glaskugel schauen und sagen, also jetzt als IT-Dienstleister sollen halt in die Glaskugel schauen und sagen, ja, es liegt genau daran. Meine erste Frage ist dann immer, ja, dann zeig mir doch mal dein DeX-Tool, welches auch immer, und dann so, haben wir gar nicht. Wir haben hier maximal den Director und vielleicht noch ein bisschen Monitoring für Data Central Infrastructure und dann sage ich so, ja, und ich soll jetzt...
Was genau tun?
Genau, also ich meine, wir machen es ja dann irgendwie halt trotzdem, aber es kostet einfach so viel Zeit, weil wir halt natürlich nicht immer mit dem Finger auf die richtige Wunde gerade treffen oder was ist, wenn es mehrere Stellen gibt, an denen der Schuh halt drückt. Und da ist es dann immer, wo ich immer sage, tut euch einen Gefallen, macht's von Anfang an richtig, nehmt euch ein Dextool mit an Bord, idealerweise Controller, aber es kann natürlich aber auch jedes andere sein, was irgendwie halt gut ist. Und dann haben wir halt eine Info. Also wir hatten ja auch im Sommer halt über Uber Agent gesprochen. Uber Agent ist ja jetzt quasi von Citrix gekauft worden, pipapo. Aber was auch immer. Aber es hilft mir auch wahnsinnig viel dabei, auch einen Trend zu sehen. Also es muss ja nicht immer das akute Problem sein, das ich halt löse. Es kann ja auch ein Problem sein, was erst in einem Jahr auftritt. Aber wie geil wäre es denn, wenn ich das halt schon 6 Monate vorher erkenne, weil ich eben merke, guck mal, wenn ich mir hier unseren CPU-Verlauf oder RAM-Verlauf oder was auch immer, mir einfach den Trend anschaue, wieso konsumieren wir eigentlich jeden Monat immer 2% mehr CPU? Mhm. Wenn ich das hochrechne, dann bin ich ja in 12 Monaten dann schon am Limit. Vielleicht sollte ich da halt reagieren.
Ich glaube, das ist genau den Mehrwert, den wir auch mit der Folge ja auch, oder den Stein, den wir ins Rolle bringen möchten, dass wir diese Tools nicht nur einsetzen, um ad hoc ein Troubleshooting darauf einzugehen, weil ein Problem gerade vorherrscht, den wir haben werden möchten, beziehungsweise es aufdecken möchten, sondern wir möchten ja proaktiv die Zukunft auch in Anführungszeichen gestalten. Klingt jetzt hochtrabend, aber genau das, was du darstellst, wir möchten schon vorher Werte mitgeteilt bekommen, dass es nicht zu einem Big Bang kommt, zu einem Problem, was vielleicht viele User dann in Mitleidenschaft zieht oder Unternehmensstränge, was auch immer, Fachbereiche, sondern dass wir vorher schon sehen, hey, wir laufen da auf was hin, was wir vielleicht schon entgegenwirken können. Ich meine, in Anführungszeichen Hardware wäre ja das Einfachste, ja, kann man in Anführungszeichen einfach nachschieben. Aber auch wenn wir sehen eben, wir haben immer wieder zu bestimmten Zeiten Probleme mit einer Internetverbindung, mit Teams, mit Netzwerklaufwerken, die nicht mehr erreichbar sind, wenn wir noch in Legacy-Sprache reden. Aber genau die Themen wollen wir damit ja auch platzieren, nicht ad hoc etwas zu beheben, sondern proaktiv an der Umgebung dran sein, arbeiten und die auch auf die Zukunft offen ausrichten, beziehungsweise nicht in irgendwelche Flaschenhälse reinlaufen.
Genau so ist es. Und wie oft sieht man das, dass man halt denkt, so ja, hier meine Farm wurde gut gesized, ist alles super, aber dann kommen halt Updates. Und es muss ja nicht immer gleich das OS-Update sein. Es können ja auch kleinere Updates sein, wie von einem Browser oder von irgendeiner CAD-Anwendung oder von meinen Office-Anwendungen oder was auch immer, die auf einmal nur wegen eines Updates minimal ein bisschen mehr RAM, ein bisschen mehr CPU brauchen. Aber wenn ich halt davon irgendwie 100 Stück habe oder 50 oder was auch immer, und das summiert sich halt über die Zeit. Und wenn ich da nicht halt den Scope halt habe, über den Tellerrand hinauszuschauen und zu sagen, okay, wenn das so weitergeht, dann renne ich halt hier quasi ins offene Messer und von daher sage ich immer, lieber früher ein vernünftiges Tool wie Controller mitnehmen, als wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, weil ja, das ist einfach Käse.
Ja, und das betrifft ja auch nicht nur die virtuelle Umgebung, genauso die Endpoints können ja auch wirtschaftliche Aspekte sein. Wir bewerten ja auch verschiedenste Endpoint-Typen. Und dann sieht man vielleicht, dass der vor 3 Jahren gekauft wurde, der jetzt eigentlich ausgetauscht werden muss, immer noch mit den besten Endpoint-Score hat. Also brauche ich ihn ja gar nicht auszutauschen.
Ja.
Und dementsprechend einfach die Laufzeit verlängern, weil das Gerät noch performant ist.
Ja, korrekt. Richtig, absolut. Ja, mega gut. Dann lass uns das Ganze doch nochmal zusammenfassen. Ich denke, wir müssen auch irgendwann mal so zum Ende kommen. Von daher, ControlUp für die Digital Employee Experience. Ich hatte diesmal ohne Schlagerlage in der Zunge. konsolidiert alle Daten, die bereits irgendwo halt existieren, wo auch immer sie sind. Ich fand's cool, dass du das jetzt nochmal erwähnt hast, dass sie auch sowas wie die Graph-API halt auch abzwackt und sowas halt, oder da halt die Möglichkeiten habt und auch da halt Informationen halt rausziehen könnt. Aber wie gesagt, wir sammeln Informationen, die sowieso halt bereits vorhanden sind und bereiten sie in einer schönen grafischen GUI auf. Ich kann innerhalb der GUI halt Drill-Down von High Level bis immer weiter runter, bis zum eigentlichen Agent, sag ich mal, oder bis zum eigentlichen Storage, was auch immer, zum Netzwerk, wie auch immer, mich runterdrillen und schauen, okay, wie performt denn die einzelne Verbindung oder das einzelne Storage, was auch immer. und habe dann die Möglichkeit oder habe darüber hinaus die Möglichkeit, auf bestimmte Dinge automatisiert zu reagieren, sodass ich eigentlich gar nichts mehr machen muss, sondern muss im Endeffekt einmal nur meine Automatisierung definieren, wann soll was passieren. Das heißt, ich kann meine SLAs einhalten, ich kann meine Service-Tickets reduzieren für all diese Standarddinge, die halt vielleicht aufkommen oder wo ich weiß, okay, da könnte mal halt ein Problem auftreten, kann ich halt vorher schon halt reagieren. Und das halt sowohl, also nicht nur für die virtuelle Umgebung, sondern eben durch EdgeDX und RemoteDX halt auch auf meinen physischen Endgeräten.
Genau. Also ne, wie Dex schon vorgibt, Dex ist ja nicht nur virtuell. Correct. Dex ist alles, wo der User etwas konsumieren könnte. Und die Daten zentral in einer Konsole.
Ja, mega geil.
Sehr schön.
Es gibt ja auch Trials. Es ist ja nicht so, dass wir von Anfang an jetzt Lizenzen benötigen oder dass der User Lizenz benötigt. Es ist, man kann es frei runterladen, das Tool. Ich glaube, 14 Tage kann man sich da rumspielen. Voller Funktionsumfang. Wer es dann nicht will, braucht es nicht kaufen. Und der den Mehrwert sieht von unserem Produkt, der kann sich das überlegen, dann weiterzuführen. Und wie gesagt, der Open-Source-Gedanke und das Gemeinsame, das steht immer noch im Vordergrund bei uns. Also absolut runterladen, ausprobieren und genießen, sage ich mal. Der feuchte Traum eines jeden System-Admins. Das, beschreibe ich Controller bis heute. doch. Ja, das ist ein All-in-One-Tool letztendlich.
Ja, genau. Das Schweizer Taschenmesser.
Genau.
Ja, mega. Sehr, sehr cool. Ja, Manuel, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Vielleicht noch abschließend irgendwas?
Nee, das war ja schon ein schönes Wort zum Sonntag gefühlt.
Ich denke auch, das kann man eigentlich so stehen lassen. Ich bedanke mich recht herzlich, Manuel Winkel, Benjamin Skoda, dass ihr heute dabei wart. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe noch so viele Fragen, aber die klären wir dann im Nachhinein. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen.
War sehr schön.
Ja, wunderbar. Das ist meine erste Podcast Experience. Vielleicht können wir irgendwie auf Podcast DX machen irgendwie. Es ist interessanter und weniger aufregend, als ich dachte. Also aufregend im Sinne von, ich bin weniger nervös als normal, weil wahrscheinlich liegt es euch an euch, weil ihr coole Moderatoren seid, die auch was von der Materie verstehen. Es ist ja nicht so, dass man annehmen darf, dass die Podcast-Moderatoren auch wirklich verstehen, über was man da spricht. Und deswegen macht es ja noch gleich viel mehr Spaß.
Ja, cool, das freut mich. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Aber der Podcast-Score bei dir liegt auch schon ganz hoch. Ja? Also mir hat ja deine Aufregung 0,0 angespürt.
Ja.
Schweißgebadet.
Die steigt jetzt, wenn ich dann ins Büro zurückkomme, dann steigt wieder die Aufregung und mit den Developers dann sprechen, das ist dann...
ja, sehr cool.
Wird's wieder aufregend.
Okay, hervorragend. Alles klar. Dann, Toko, lass uns gemeinsam den digitalen Workspace verlassen und wir begeben uns zurück in die analoge Welt. Aber keine Sorge, wir nehmen die Erkenntnis mit, dass der digitale Workspace uns nicht nur neue Möglichkeiten öffnet, sondern auch neue Herausforderungen.
Und wer weiß, vielleicht begegnen wir uns ja bald in einem virtuellen Meetingraum, wo wir gemeinsam über die digitale Zukunft diskutieren können. Bis dahin, bleibt digital und hört uns bald wieder. Servus.
Macht's gut.